Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und wieder einmal ist es soweit. Eine neue Liste gibt es heute, nicht die der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Da müssen wir uns noch ein wenig gedulden, aber eine Liste mit den Namen der Autoren und Autorinnen, die sich Hoffnung machen dürfen, den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis zu erhalten. Mit 30.000 Euro ist er dotiert. Das ist eine ganze Menge Geld. Und bei mir im Studio war Wiebke Poromka aus der Büchermarktredaktion. Sie ist die Vorsitzende der Jury des Raabe-Preises. Herzlich willkommen.
Schön, hier zu sein.
Bevor wir, Frau Poromka, die Namen derjenigen nennen, die Sie und Ihre Mitjuroren in die engere Wahl gezogen haben, noch eine Frage zum Preis selber. Literaturpreise gibt es ja in Deutschland zahlreiche. Welchen Status hat denn in diesem Rahmen der Wilhelm-Raabe-Preis?
Ja, das ist schon einer der renommierten Literaturpreise. Und hier bei uns im Programm für unser Radio hat er eine ganz besondere Bedeutung. Er wird nämlich vom Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig vergeben.
Braunschweig, das ist die Stadt, in der Wilhelm-Raabe lebte und arbeitete. Er starb vor mehr als 100 Jahren. Und anders als beispielsweise beim Büchnerpreis ist Raabe ja als Namensgeber nicht so populär. Was lässt sich denn über ihn als Autor sagen?
Da ließe sich jede Menge sagen. Ich mach's mal ganz kurz. Ich glaube, bei dem Raabe ist es tatsächlich so, dass der immer ein bisschen im Schatten von Theodor Fontane stand und immer noch steht in der Wahrnehmung. Und ihm haftet immer so ein bisschen ein angestaubtes Flair an. Und das ist aber grundfalsch. Das war ein Autor, der für seine Zeit hochmodern geschrieben hat, auch überraschend politisch und immer wieder sehr, sehr komisch auch. Also den lohnt es sich wirklich zu entdecken, aber man muss auch sagen, der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ist benannt nach Wilhelm Raabe, aber es gibt jetzt keine ästhetischen, inhaltlichen Linien, die sich zwischen den Nominierten oder Ausgezeichneten und Wilhelm Raabe ziehen müssen.
Gut, und aber der Preis ist ähnlich wie ja der Büchnerpreis nicht für ein spezielles Buch, also wie jetzt zum Beispiel beim Deutschen Buchpreis, sondern es ist eher ja auch die Würdigung eines Werkes, oder?
Beides zugleich. Es ist schon ein Preis für ein aktuell erschienenes Buch, aber mit Berücksichtigung oder unter Berücksichtigung des bisherigen Werks einer Autorin oder eines Autors.
Und da haben Sie jetzt 5 Autoren und Autorinnen ausgewählt, die für den Preis in Betracht kommen dieses Jahr. Wer sind denn diese Autoren?
Auf der Shortlist für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2024, da stehen Ulrike Edschmidt mit Die letzte Patientin, Roman Ehrlich mit dem Roman Videotime. Nominiert haben wir zudem Maren Kames, Hasenprosa heißt ihr Buch, und Judith Kuckert mit Die Welt zwischen den Nachrichten. Und Sascha Stanišić steht auf der Liste. Sein Buch hat den Titel Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Also ein durchaus raumgreifender Titel.
Raumgreifender Titel und auch eine große Spanne, wenn ich jetzt, Sie erwähnten als erstes Ulrike Edschmidt, geboren 1940. Und ich glaube, die jüngste in diesem Feld ist Maren Kames, 1984 geboren. Sie hat vor allen Dingen bislang als eher Lyrikerin auf sich aufmerksam gemacht.
Genau, man verortet Maren Kames in der Lyrik, wobei auch ihre Lyrik schon grenzüberschreitend waren. Das waren im Grunde Partituren, Gesänge, die mit vielen Anklängen der Popgeschichte gearbeitet haben. Und auch ihr Roman Hasenprosa, der arbeitet mit lyrischen Mitteln. Da gibt es Gleichklänge, Assoziationen, große Sprünge, die sich aber immer ergeben aus dem Sprachmaterial selbst. Also im Grunde wirklich ein frühromantisches Verfahren, wo ja sehr viel Witz erzeugt wird, so eins der ästhetischen Prinzipien der Frühromantik, durch die Verbindung, die sprachliche, gedankliche des eigentlich Getrennten. Und dadurch entsteht Erkenntnis. Das macht Maren Kames auch. Es ist wirklich ein hochwitziger Roman, ganz quecksilbrig. Man kann ihn, kriegt ihn kaum zu fassen. Und zugleich ist es auch ein Familienroman, nur eben einer, der alle altbekannten Erzählweisen des Familienromans über Bord wirft.
Roman Ehrlich steht mit auf der Liste, würde ich auch sagen. Eher ein Familienroman, oder?
Man kann es ja, man kann Videotime als Familienroman lesen. Es ist ein im besten Sinne verstörender Roman. Und wer die bisherigen Bücher von Roman Ehrlich kennt, der weiß, dass dieser Autor auch einen ganz speziellen Stil hat. Sehr, wenn man es negativ formuliert, könnte man sagen, gleichförmig, sehr runtergedimmt, dabei aber sehr konzentriert. Und was er jetzt hier in Videotime macht, das ist ganz interessant. Da kommt ein Erzähler in die bayerische Kleinstadt zurück, in der er aufgewachsen ist, und er erinnert sich an seine Kindheit und Jugend, die vor allen Dingen bestimmt war durch das Schauen von Videofilmen, von Horrorfilmen vor allen Dingen. Und diese Filme werden in einer wirklich bedrängenden Akribie nacherzählt. Und es passiert etwas ganz Interessantes, nämlich diese Filme überlagern diesen eigentlich unspektakulären Alltag dieses Jungen. Und dann findet so ein Überblendungseffekt statt, dass man nämlich plötzlich diese Kindheitserlebnisse auch so als eine Art Horrorszenario liest. Und was dabei ganz interessant ist, auch gesellschaftspolitisch, dass Roman Ehrlich, ohne dass er das moralisieren oder kommentieren würde, natürlich auch etwas darüber erzählt, wie ist so eine Mediengeneration in den 80ern geboren, in den 90ern aufgewachsen, mit welchen Bildern von Gewalt, von Körperlichkeit, von Sexualität sind die sozialisiert?
Dann würde mich noch interessieren, Judith Kuckert, Sie haben gerade bei Maren Kames den Begriff der Partitur verwendet. Bei Judith Kuckert, die ja auch viele, viele Jahre als Tänzerin gearbeitet hat, fällt mir der Begriff der Choreografie ein. Ist das ein Verfahren, eine Art Ästhetik, in der sie ihren Roman schreibt?
Ja, Choreografie trifft es sehr gut. Judith Kuckert hat eine Art Memoir geschrieben, das zugleich sehr viel Nachkriegsgeschichte erzählt, westdeutsche Nachkriegsgeschichte, und vor allen Dingen die Frage stellt, unter welchen Bedingungen entwickeln sich weibliche Biografien. Wie löst man sich aus seiner Herkunft und wird beispielsweise Künstlerin, Tänzerin, so wie sie? Oder was passiert mit einer tatsächlich historischen Figur, Ina Siebmann, eine der meistgesuchtesten Terroristinnen der Bundesrepublik, die interessanterweise aus demselben Ort wie Judith Kuckert stammt und eben einen ganz anderen Weg gegangen ist, 13 Jahre älter, also man kannte sich vielleicht so grob vom Ansehen. Und diese verschiedenen Motive, diese Lebenswege, die verpflicht Judith Kuckert tatsächlich auf so ganz musikalische, rhythmische Weise in diesem dabei aber sehr leise erzählten Buch. Also mir kommt auch immer der Gedanke der Choreografie, wenn ich überhaupt die vorangegangenen Erzählbände oder Romane von Judith Kuckert lese.
Über einen Terroristen, einen real existierenden Terroristen, hat auch Ulrike Edschmidt ein Buch geschrieben. Jetzt die letzte Patientin. Worum geht es denn darin?
Das ist ein Roman, der vor allen Dingen einmal durch seine Form besticht. Sehr kurz, noch nicht einmal 100 Seiten. Ulrike Edschmidt ist ja ohnehin bekannt für ihre stilistische Brillanz, für dieses Vermögen zur eleganten Reduktion, könnte man vielleicht sagen. Und damit findet sie in diesem Roman eine Form, eine Sprache, eigentlich für Sprachlosigkeit. Es geht um zwei Frauen, die beide auf je eigene Weise traumatisiert scheinen, in jedem Fall bindungslos, die eine, und die begegnen sich, weil die Ältere die Therapeutin der Jüngeren wird. Und die verbringen tatsächlich die Zeit von 10 Jahren miteinander, ohne dass diese junge Frau zu sprechen beginnen kann über das, was ihr widerfahren ist. Und in dieser Reduktion hat das eine unglaubliche poetische Wucht.
Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Es geht um Familiengeschichten, es geht um Kindheitsgeschichten, es geht um biografische Geschichten. Wie passt denn da Sascha Stanišić mit rein, mit seinen Erzählungen?
Das ist ja interessanterweise ein Buch, dass man als Erzählband lesen kann, aber auch als Roman, weil diese Erzählungen auch immer wieder Verbindungen schlagen zwischeneinander. Es gibt auch tatsächlich den Vorsatz von Stanišić, dass man das doch bitte der Reihenfolge nach zu lesen habe oder doch bitte lesen solle, weil es eben immer wieder Verweise gibt. Und ohne dass wir uns vorgenommen haben, da eine inhaltliche Linie reinzubringen, kann man sagen, dass das Buch von Stanišić da wunderbar reinpasst, weil im Grunde erzählt er eine Lese- und Schreibbiografie. Also es gibt immer wieder Verbindungen von Figuren zu ihm, zu seiner Jugend, und es gibt aber auch vor allen Dingen Reflexionen darüber, wie Literatur Menschen aus bestimmten prekären, benachteiligten Verhältnissen befreien kann. Also auch ein romantisches Prinzip im Grunde, die Literatur kann die Welt poetisieren, zu etwas Besserem machen, sozusagen die Utopie der Romantik. Das heißt, es geht sehr viel darum, wieder ein Junge, der mit einem migrantischen Hintergrund, aus prekären Verhältnissen, wie der zum Lesenden wird und dann anfängt, das eigene Leben schreiben zu können und damit verwandeln zu können.
Der Wilhelm-Raabe-Literaturpreis wird ja am 10. September dann, wird verkündet, wer ihn gewonnen hat. Das heißt, er steht sozusagen im Vorfeld des Deutschen Buchpreises. Gibt es da eine Konkurrenzsituation oder spielt es für die Jury eine Rolle, wer auf der Longlist des Buchpreises steht? Ist das eine Orientierung? Will man da was ausschließen oder entscheiden Sie völlig unabhängig davon?
Wir entscheiden völlig unabhängig. Ich glaube, Literaturpreise sollten nie nach irgendwelchen, wie auch immer gearteten strategischen Kriterien vergeben werden, sondern der Überzeugung einer Jury und dem Diskussionsprozess einer Jury entspringen. Und es gibt ja auch einen sehr großen Unterschied zum Deutschen Buchpreis. Nicht nur, dass beim Wilhelm-Raabe-Literaturpreis das Werk auch noch eine Rolle spielt, sondern hier ist es so, wir sind 9 Jurymitglieder und wir nominieren Titel für den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Da gibt es dann eine Art Longlist, die aber nicht veröffentlicht wird. Und aus der haben wir jetzt in der Diskussion diese Shortlist erstellt. Das ist ja beim Buchpreis nochmal ganz anders. Da reichen ja Verlage ihre Titel ein. Also ich kann natürlich nicht für die Jury des Deutschen Buchpreises sprechen. Womöglich schaut die darauf, wer am 10. September den Raabe-Preis bekommt. Aber ich denke, dass auch diese Jury so souverän ist, dass sie einfach ihre eigene Entscheidung fällt.
Ja, dann dürfen wir gespannt sein und Sie dann am 10. September wieder hier im Programm begrüßen mit dem oder der Gewinnerin. Danke, Wiebke Poromka.
Ich danke.
Und ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht auf die 5 Nominierten. Noch einmal die Namen. Ulrike Edschmidt, Die letzte Patientin, Surkamp Verlag, Roman Ehrlich, Videotime, S. Fischer Verlag, Maren Kames, Hasenprosa, auch Surkamp, Judith Kuckert, Die Welt zwischen den Nachrichten, Dumont Verlag und Sascha Stanicic. Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne. Luchterhand.